Und dieses runde Design, das wird als Flyer gedruckt und nächste Woche zu haben sein. Keine Bierdeckel, das sind ganz normale Flyer. Und die werden nächste Woche für euch hier da sein, also ihr könnt sie gerne verteilen. Wir haben auch eine Webseite dafür, freizeiten.org. Da seht ihr die Informationen zu diesem Camp und auch zu unserem Outdoor-Camp. Wir werden ein Outdoor-Survival-Camp machen in der ersten Augustwoche hier in Marzell. Auch da die Infos darüber und herzliche Einladung auch wieder für Jugendliche zwischen 12 und 16. Ja, heute wollen wir uns einem Thema widmen, das vielleicht die höchste Berufung menschlich gesehen für uns als Menschen darstellt. Vielleicht auch das größte Geheimnis für uns als Christen, das wir offenbaren können in dieser Welt und sicherlich eine der schwierigsten Herausforderungen für uns als Menschen in dieser Zeit. Und ich spreche nicht über die Bewältigung der Corona-Krise, sondern über die menschliche Ehe. Das Ausleben dessen, wie sich Gott Ehe vorgestellt hat, ist sicherlich eines der größten Herausforderungen, die sich überhaupt ein Mensch stellen kann. Und auch eine hohe Berufung. Wir sehen das an der Reaktion der Apostel von Jesus, als er darüber sprach, dass man sich nicht mehr scheiden lassen kann. Im Alten Testament, ihr könnt euch erinnern, da war Scheidung möglich. Jesus sprach darüber, dass wegen der Herzenshärtigkeit der Menschen man sich scheiden lassen konnte. Und die Pharisäer kamen zu ihm und fragten ihn, ja, kann man sich aus jedem Grund scheiden lassen? Und haben natürlich versucht, ihm wiederum eine Falle zu stellen. Die Apostel standen dabei und Jesus geht darauf ein und sagt diesen bekannten Spruch, was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Und die Jünger Jesu waren entsetzt. Die haben eine ganz klare Aussage gemacht, Matthäus 19,10 hört sich sehr tiefgründig an, wenn die Sache des Menschen mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Die haben gedacht, also wenn man sich nicht scheiden lassen kann, dann lieber nicht. Das sind die Apostel, auf deren Grundlage die Gemeinde Jesu gebaut wurde. Die haben alle gesagt, nee, heiraten wollen wir dann lieber nicht, wenn wir uns nicht scheiden lassen können. Und da sehen wir, dass Gott dieses Menschenunmögliche, dass zwei so unterschiedliche, unvollkommene Menschen ein Leben lang zusammen sein können und sollen, erst herstellen musste. Im Alten Testament ging es noch nicht, aber dann durch Jesus und durch die Innerneuerung des Geistes Gottes und die frohe Botschaft wurde nun das Menschenunmögliche doch irgendwie möglich, aber eben nur durch Christus. Das wussten die Apostel noch nicht. Es hängt von einer inneren Erneuerung ab und es wird auch klar, dass das, was das Neue Testament an die Ehe fordert oder von uns als Christen fordert, wir niemals umsetzen können, wenn wir nicht in Jesus Christus sind und beide Ehepartner in Jesus Christus sind. Christen denken über Ehe völlig anders als Menschen über Jesus. Es sind zwei verschiedene Welten. Zum einen schauen wir uns einen Text an, Epheser 5, wir könnten ihn den idealistischen Text nennen. Dort wird uns gezeigt, wie Gott sich die Ehe in Jesus vorstellt. Es soll Jesus und sein geistliches Wirken in der Gemeinde in dieser Welt offenbaren. Wird schon klar, es ist unmöglich, das auszuleben, wenn nicht beide Ehepartner Gott an erster Stelle haben und in Jesus sind. Und den zweiten Text, den wir uns anschauen, ist der realistische Text, der uns ernüchtert, der uns sagt, wir sollen so leben, als wenn wir nicht verheiratet wären. Und zwar jeder, auch die Verheirateten. Das steht in 1. Korinther 7. Und diese zwei Aussagen, diese zwei Texte halten sich die Balance. Zum einen diese große Berufung, die idealistische, Jesus und sein Verhältnis zur Gemeinde in dieser Welt durch die Ehe zu offenbaren, das Menschenunmögliche in Christus möglich zu machen. Und zum anderen diese realistische Einstellung, dass wir doch so leben sollten, als wenn Gott wirklich an erster Stelle steht. Und zwar auch als Verheiratete. Wir sehen, es kommt auf die innere Einstellung an, die Gott in uns durch Jesus wirken muss. Und so schauen wir uns den ersten Text an, Epheser 5, Kapitel 21 bis 33. Ich habe sie nicht hier auf dem Display. Ihr könnt eure Bibel zücken oder eure Handys und mitverfolgen, dass das, was ich sage, auch stimmt und diesen Text nachverfolgen. Epheser 5, 21 bis 33, da ist von Unterordnung die Sprache. Und auch hier sehen wir, dass der gar nicht so in unsere Zeit hineinpasst. Unterordnung, das ist ein Wort, das es eigentlich gar nicht mehr gibt in unserer Gesellschaft und auf alle Fälle keiner will. Das Interessante ist, es war noch nie so. Es ist ja die Urgrund dessen, warum wir in Rebellion stehen. Wir wollen uns niemanden und nichts unterordnen. Gleich gehen wir auf diesen Text ein. Aber dieser Text, der von Unterordnung spricht, ist nicht ohne den Kontext aus dem Zusammenhang im Epheserbrief zu verstehen. Denn Gott muss erstmal eine innere Neuerung schaffen. Was lesen wir in Epheser Kapitel 3, Vers 18 bis 19? Da sagt uns Paulus, dass wir als Christen erfüllt sein sollen von der Liebe Jesu Christi, ständig zur Fülle Gottes. Vers 18 bis 19, damit wir imstande sind, dafür betet Paulus, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Damit wir das ausleben können in der Ehe, was sich Gott vorstellt, müssen wir als Ehepartner erfüllt sein vom Verständnis der Liebe Gottes zu uns. Und zwar kontinuierlich, damit wir aus dieser Fülle schöpfen können, um den anderen in dieser Art und Weise lieben zu können. Als zweites steht hier Kapitel 5, Vers 1 bis 2, worauf ich hinweisen möchte. Da heißt es nun, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen, indem wir eben andere lieben, wie Jesus uns liebt. Da steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wir sollen Nachahmer Gottes sein. Wie geht das, wenn Gott unsichtbar ist? Bisschen schwer. Klar, wir ahmen Jesus Christus nach. Wie sollen wir ihn nachahmen? In der Art und Weise, wie er uns geliebt hat und sich selbst als Opfergabe für unsere Sünden gab. Er gab alles, damit wir Leben empfangen können. Und das Ganze war zum Wohlgeruch Gottes. Es gefiel Gott. Und hier wird offenbar, dass Liebe oder die Qualität der Liebe, die wir zum Ehepartner haben sollten oder überhaupt zu irgendeinem Menschen, dieser Aufruf gilt ja nicht für Ehepartner nur, sondern für jeden Menschen um uns herum und besonders in der Gemeinde und in der eigenen Familie, denen wir am nächsten stehen, die wir am besten kennen und am meisten nicht lieben könnten, weil wir alle ihre Fehler kennen. Wir sollen alle lieben mit dieser Liebe in Christus und diese Qualität der Liebe ist unabhängig, ob es der andere wert ist oder nicht. Hat Jesus uns erst geliebt, als wir nett waren? Nein. Er liebte uns mit allem, was er hatte und war und gab sein Leben für uns, als wir noch Sünder waren. Die Qualität unserer Liebe sollte unabhängig sein von dem, ob es der andere verdient hat oder nicht. Und wenn wir in dieser Liebe leben, ist das Gott wohlgefällig. Es gefällt Gott, wenn wir in dieser Art und Weise den Nächsten lieben. Als nächstes heißt es dann, oder was das bedeutet für uns in der Ehe, ist natürlich und auch für uns als Einzelpersonen, die zu solch einer Liebe berufen sind, dass es wichtig ist, dass wir unsere Beziehung mit Jesus pflegen. Selbstlose Liebe ist eingebettet in der Liebe Gottes zu uns. Erstmal müssen wir erfüllt werden mit dieser Liebe auf ständiger Weise. Sie gründet im eigenen Verständnis von der Liebe Gottes zu uns. Und wir wissen, es ist ein lebenslanger Prozess. Wer kann von heute auf morgen so lieben? Es geht nicht. Wir alle sind höchst unvollkommen und unfertig und unfähig, so zu lieben. Und so muss Christus an uns in unserem Leben an erster Stelle sein, damit wir in dieser Art und Weise in der Liebe für den Nächsten wachsen können. Auf alle Fälle, diese Qualität der Liebe sollte unabhängig sein von dem, was der andere leisten kann. Es sollte uns als Ehepartner dazu führen, uns ständig zu ermutigen, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben. Wie? Indem man als Ehepartner gemeinsame Zeiten vor Gott hat, indem man sich ermutigt, vielleicht an Bibelkreisen teilzunehmen, indem man Teil einer Gemeinde vor Ort ist. Und das ist natürlich auch unser Wunsch, dass wir endlich aus der Corona-Krise herauskommen, um wieder Gemeinschaft leben zu können, hautnah, um diese Liebe auszuleben. Der Kontext geht weiter. Wir sollen wandeln als Kinder des Lichts, unter anderem bedeutet das, in Wahrheit zu sprechen. Die Ehe lebt davon, dass man wahrhaftig ist. Wir sollen als Weise wandeln, die den Willen des Herrn verstehen und nicht als Unweise. Wir sollen voll Geistes werden, indem wir zueinander in geistlichen Lobliedern sprechen und im Herzen singen. Ja, und dann kommt dieser Text von der Ehe erst. Aber diese Herausforderung und dieses geistliche Verständnis von Ehe muss verstanden werden in dem Kontext dessen, wozu uns jeder Einzelne zu Gott erstmal berufen hat. Das Verständnis der Liebe Gottes für uns erfassen und mit dieser selbstlosen Liebe den Nächsten lieben. Und so kommen wir zu unserem idealistischen Text. Dort steht zuerst Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Unterordnung, von der gleich gesprochen wird, zu der eine Frau berufen wird in einer christlichen Ehe, ist zu verstehen in einer gegenseitigen Unterordnung in der Furcht Christi. Das heißt, wir alle sind erstmal berufen worden, uns Christus unterzuordnen. Wie ist das zu verstehen? Alles in unserer Gesellschaft steht gegen irgendeine Unterordnung. Aber wie ist es mit Jesus selbst gewesen? Er selbst ordnet sich dem Vater unter. Und wenn Jesus selbst sich dem Vater unterordnet, wie viel mehr wir als Einzelpersonen und wir als Gemeinde Jesu. Wir alle sind untergeordnet unter Christus als dem Haupt des Leibes. Und Jesus selbst ordnet sich dem Vater unter. Und daraus ist zu sehen, dass jede Art von Selbstsucht oder Eigennützigkeit ausgeschlossen ist. Wir wissen es zum Beispiel im Philipperbrief, wo es heißt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Die grundsätzliche christliche Einstellung ist, den anderen höher zu achten und die Bedürfnisse des anderen höher einzuschätzen. Und so ist sowohl Mann als Frau dazu berufen, in dieser Art und Weise den Nächsten zu lieben. Und dann kommen drei Verse, die speziell an die Frau gerichtet sind. Die Frauen sollen sich den eigenen Männern als dem Herrn unterordnen, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau den Männern in allem. Das heißt hier dann, die Frauen sollen sich dem Mann als dem Herrn unterordnen, in allem unterordnen. Am Ende dieses Textes steht dann noch, dass die Frau den Mann in Ehrfurcht gegenübertreten soll. Das bedeutet nicht, dass eine Frau Angst haben soll von dem Mann, sondern Ehrfurcht bedeutet, dass sie anerkennt, dass da jemand ist. Ja, Ehrfurcht vor Gott bedeutet, wir erkennen, dass es Gott gibt und eine Rolle in unserem Leben spielt. Und Ehrfurcht in diesem Sinne ist zu verstehen, die Frau erkennt, dass es da einen gibt, der zu einer Rolle in der Ehe berufen ist und das anerkennt. Es ist eine große Herausforderung, in solch einer Art und Weise Ehe auszuleben. Und dann kommen wir zu dem Mann. Und wir sehen, drei Verse sind dieser Frau gewidmet in der Ehe und die nächsten acht Verse sind an den Mann gerichtet. Da wissen wir schon, wer den größeren Dickschädel hat. Wer braucht mehr Sätze, damit ihm klar wird, dass er nicht selbstzentriert ist, sondern etwas zu lernen hat in der Ehe. Und so geht es an den nächsten Text. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, nicht die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Männer sind nun berufen, oder Ehemänner, ihre Frau in der selbstlosen Liebe zu lieben, so wie Christus die Gemeinde liebt. Erstmal ist es wunderbar zu sehen, hier diese Erklärung, wie Jesus die Gemeinde liebt. Jesus hat sich der Gemeinde hingegeben, um sie zu heiligen. Jesus will uns heiligen. Nicht nur vor 2000 Jahren, sondern ist jetzt am Wirken, um genau das zu tun. Reinigen durch das Wasserbad im Wort. Er reinigt uns durch das Wort Gottes, das wir jetzt alle hören oder zu Hause lesen und uns gegenseitig in diesem Wort ermutigen. Mit welchem Zweck? Damit er der Gemeinde sich selbst darstellt und verherrlicht wird in der Gemeinde, indem sie heilig und tadellos ist. Und mit dieser Art und Weise und dieser Art der Liebe soll nun der Mann seine Ehefrau lieben. Was bedeutet es? Es bedeutet mit voller Hinwendung. Es bedeutet, mit voller Opferbereitschaft, mit voller Aufmerksamkeit, mit großer Behutsamkeit und immer mit dem Ziel des Wohlergehens der Ehefrau. Wir sehen, Ehe in Jesus hat eine zutiefst geistliche Dimension. Es schließt Herrschsüchtigkeit aus von einem Mann. Es schließt Selbstzentriertheit aus. Es schließt Machtmissbrauch aus. Und es schließt Passivität aus. Wir Männer sind vielleicht eher dazu geneigt, uns hinten hinzustellen und sagen, ja, lass mal machen, ist ja egal. Aber wir sehen, Jesus kümmert sich um die Gemeinde geistlich gesehen. Und ein Aspekt, den wir hier herausheben will, ist, was macht ihr als Ehemänner, damit es eurer Frau geistlich gut geht, damit sie wächst, damit sie stärkt in Christus? Das ist die Berufung Jesus für seine Gemeinde. Und auch für uns als Ehemänner sollte es eine Priorität sein, dass unsere Frauen, Ehefrauen in Christus aufblühen können. Unsere Ausrichtung ist eine selbstlose Ausrichtung. Und dann spricht Paulus ein ganz praktisches Thema an. Und wir Männer, die vielleicht eher selbstzentriert denken und wie gesagt mehr Instruktionen brauchen, hat ein ganz praktisches Argument, dass wir unsere Frauen lieben sollen. Denn wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, sagt es hier in dem Text. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wir kennen diese Idee, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ein gesundes Selbstbewusstsein bedeutet, dass man auf sich Acht hat und sich auch annehmen kann, so wie einen Gott gemacht hat. Und wie heißt es nun, ja, die Männer sind schuldig, die Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Denn wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wenn du deine Frau vernachlässigst, schneidest du dir ins eigene Fleisch sozusagen. Denk mal praktisch gesehen an diese Sache. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wiederum Jesus, was macht Jesus in der Gemeinde? Er nährt und pflegt uns durch den Geist Gottes und das Wort Gottes. Das dürfen wir nie außer Acht lassen, dass Jesus heute und jetzt ständig in unserem Leben und in dieser Gemeinde wirkt und wirken möchte. Und hier ist der Mann aufgerufen, seine Frau zu lieben wie sich selbst, wie den eigenen Leib, denn sie sind eins geworden in Christus. Und das erste Opfer, das der Mann bringen soll, ist Vater und Mutter zu verlassen und eine neue Familie, eine neue Einheit mit der Frau zu schaffen. Wir sehen hier wiederum, es ist eine zutiefst geistliche Dimension, die eine christliche Ehe offenbaren soll. Es ist unmöglich, dies mit einem Partner auszuleben, der nicht auch Jesus in seinem Leben hat. Und das als eine Ermutigung für euch als Singles, die ihr vielleicht nach einem Ehepartner sucht und dafür betet und vielleicht versucht seid, sagt, ja, vielleicht kommt das mit dem Glauben ja später irgendwann mal. Es ist unmöglich, die christliche Berufung der Ehe auszuleben, wenn nicht beide Partner im Glauben stehen. Und so ist es auch die große Herausforderung für Singles, die auf der Suche nach einem Partner sind, für einen christlichen Ehepartner zu suchen, damit man sich so gegenseitig lieben kann und offenbaren kann in dieser Welt, was es auf sich hat mit der Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde. Die Ehepartner kennen sich selbst am besten. Und viele sind vielleicht schon an den Punkt gekommen zu sagen, ja, Scheidung wäre eigentlich einfacher. Wir alle kennen unsere Fehler am besten. Ich bin jetzt mit meiner Frau fast 26 Jahre verheiratet. Das ist länger, als wie ich zu Hause aufgewachsen bin. Tatsächlich, sie kennt mich in- und auswendig besser als jeder andere Mensch. Und natürlich kennt sie auch alle meine Fehler und die ganze Reihe von Gründen, wo sie sagen würde, also allein ist besser als zusammenbleiben. Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, da waren wir noch frisch verheiratet. Trey war schwanger mit unserem ersten Sohn im 7. Monat. Wir sind in Berlin-Spandau unterwegs gewesen. McDonald's fahren mittags rüber und holen uns was zu essen. Und meine Frau wollte die paar Gurkenscheiben auf meinem Hamburger haben, mein Cheeseburger. Ich habe extra nochmal nachgefragt, dass ich das alles so richtig nachvollziehe. Und ich war in dieser Zeit so selbstzentriert. Für mich hat nur eins gezählt, Gemeindegründung damals. Ich bin morgens aufgestanden, habe an Gemeindegründung gedacht. Ich bin abends ins Bett gegangen, habe an Gemeindegründung gedacht. Den ganzen Tag lang habe ich an Gemeindegründung gedacht und was meine Rolle darin ist. Also ich war völlig mit mir selbst beschäftigt. Und meine Frau wollte die Gurkenscheiben auf meinem Cheeseburger. Und ich habe gesagt, nee, kriegst du nicht. Und meine Frau, ja, das war die Spitze des Eisbergs, hat gesagt, also mir reicht's. Ich setze mich in den nächsten Flieger und fliege nach Amerika. Dann kannst du mal gucken, wie es mit der Gemeindegründung weitergeht. Und da kann man natürlich sagen, ja, also wieso sollte man sich wegen 3-4 Gurkenscheiben trennen? Ja? Was war das denn jetzt? Natürlich war meine Frau im 7. Monat schwanger und hatte besondere Bedürfnisse nach bestimmten Essensgruppen, die man so hat. Das war in dieser Situation wichtig und sie war natürlich auch hoch emotional. Aber der Punkt war, ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass das Opfer von 3 Gurkenscheiben zu viel war. Mir egal, mache ich meine eigene Sache. Und dieses Erlebnis, das war, ja, das waren 3 Gurkenscheiben, aber das war wie ein Wachrütteln für mich. Ich war geschockt, ja, was meine Frau mir da gesagt hat. Und es hat mir geholfen, etwas aus meiner Selbstzentriertheit herauszukommen, mir klar zu werden, um was geht es eigentlich. Die christliche Ehe gründet in der Erkenntnis der Liebe Jesu von uns zu uns und in dem ständigen Nachahmen Gottes in Jesus, diese Liebe auszuleben. Und das die Ermutigung, die wir aus diesem Text haben, dass diese gegenseitige Liebe gerade beim Ehemann die Grundlage sein muss in der Ehe, damit Harmonie möglich ist. Aber es gibt noch Wichtigeres als die Ehe. Und das ist der schockierende zweite Teil dieser Predigt und auch das, was Paulus sagt in 1. Korinther 7. Er sagt, es ist besser, Single zu bleiben. Und er sagt, wenn man verheiratet ist, dann soll man so leben, als wenn man Single wäre. In diesem Text geht es darum, dass in der Gemeinde die Leute sich überlegt haben in Korinth, ja, sie waren so geistlich, dass sie gesagt haben, Mensch, vielleicht wäre es besser, gar nicht mehr zu heiraten, sondern nur uns Gott zu widmen. Und Paulus sagt, ja, tatsächlich, aufgrund der Not dieser Zeit ist es gut, allein zu sein, denn wer Single ist, kann sich ganz auf Christus konzentrieren. Wir wissen, Paulus war vielleicht der einzigste Apostel, der Single blieb. Und er sagte, ja, es ist richtig, wer Single ist, kann sich ganz dem Herrn widmen. Und diese Predigt über die Ehe, ihr alle seid an einem anderen Stand im Leben, ihr wart einmal vielleicht verheiratet, ihr habt Scheidung vielleicht erlebt, ihr seid gerade verheiratet, ihr seid vielleicht Single auf der Suche nach einem Partner. Egal wie es ist, das Leben ist eine totale Herausforderung. Und Paulus sagt, in dem Stand, in dem wir leben, da sollen wir uns ganz Christus widmen. Ob als Single oder verheiratet, unsere Sorge soll dem Herrn dienen. Er steht an erster Stelle. Wir kennen die zwei Gebote von Jesus, in denen alle anderen zusammengebunden sind. Liebe Gott mit ganzem Herzen und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das erste Gebot ist klar. Gott ist immer an erster Stelle. Er muss an erster Stelle sein. Und so sagt Paulus in diesem Text den Unverheirateten, diese aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich Freuenden, als freuten sie sich nicht, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die Welt Nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Die Zeit ist begrenzt, wir wissen es als Christen. Und wenn wir weinen, sollen wir so leben, als wenn wir wüssten, dass das Weinen irgendwann aufhört und durch Freude ersetzt wird. Und wir wissen das. Das ist uns verheißen. Und als die Freundin, das freuten sie sich nicht, denn wir wissen, es gibt wichtigere Dinge, als Spaß zu haben in dieser Welt, sondern für Christus zu leben. Die Kaufenden, als behielten sie es nicht. Und wenn wir ein Haus haben oder 2 oder 3, sollen wir das ganz locker lassen, denn wir behalten nichts von dem, wenn wir zu Gott zurückkehren. Die Welt nutzen und als benutzen sie sie nicht. Wir können so aufgelöst sein in unserem Job, in unserem Leben, in unseren Aufgaben, dass wir alles andere vergessen. Nein, wir sollten so leben, als wenn wir die Welt nicht nutzen, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und die Herausforderung nun als Ehepartner, wir sollten so leben, als wenn wir Single wären. Natürlich sind wir berufen, uns gegenseitig in der selbstlosen Liebe zu lieben und Gott zu offenbaren durch unsere Ehe. Aber gleichzeitig ist jeder von uns so berufen, dass wir Gott an erster Stelle haben und loslassen können, auch den Partner loslassen können. Und aus diesem Loslassen und Gott an erster Stelle stellen, zu der uns Paulus hier aufruft, schöpfen wir neue Kraft, werden wir neu erfüllt, um diese Qualität der Liebe, die vom anderen unabhängig ist, neu zu schöpfen und neu zu lieben. Ja, darum wollen wir ringen und darum wollen wir beten für uns, die wir verheiratet sind, und für diejenigen, die Single sind, in dieser Berufung zu leben, dass wir uns ganz dem Herrn widmen und diese Frage der Ehe auch in Gottes Hand legen können. Lass uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns berufen hast als völlig unvollkommene Menschen. Du kennst uns in- und auswendig. Und wir danken dir, dass du uns trotzdem geliebt hast, dass du trotzdem dein Leben gelassen hast, Herr Jesus. Du hast alles gegeben, damit wir Leben haben. Und so bitte ich für alle für uns, egal ob verheiratet oder nicht, dass du uns ganz neu erfüllst mit der Erkenntnis dieser großen Liebe, der Breite und Höhe und Tiefe und Länge der Liebe Jesu Christi, dass wir ganz erfüllt werden zur Fülle Gottes und aus dieser Liebe schöpfen können, um den anderen selbstlos lieben zu können. Und wir bitten dich für diejenigen, die verheiratet sind unter uns, dass wir ganz neu in dir Orientierung haben und Motivation, uns auf diese geistliche Dimension der Ehe einzulassen, um dich und dein Verhältnis zur Gemeinde in dieser Welt zu offenbaren. Amen.